Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen natürlich heute schauen auf das olympische Turnier der Männer und der Frauen, wollen den Blick drauf werfen. Ja, was ist überhaupt möglich für die deutschen Mannschaften und wer sind die großen Favoriten? Und da wollen wir natürlich anfangen und uns mit den Teams beschäftigen. Dafür begrüße ich ganz herzlich den Kollegen vom Handball World, den lieben Christian Stein. Hallo Christian.
Hallo Sebastian.
Christian, wenn wir uns mit den Männern zuerst beschäftigen wollen, müssen den Blick werfen auf die deutsche Mannschaft. Wir haben es ja gesehen, 3 Spiele, 3 Siege. Wie war dein Eindruck von der deutschen Mannschaft in diesen 3 Testspielen gegen Frankreich, gegen Brasilien, gegen Ungarn und gegen Japan?
Also ich muss wirklich sagen, ich war stark beeindruckt vom deutschen Team. Das fing bei mir schon beim Medientermin in Hennef an, wo man wirklich so eine richtige Fokussierung gespürt hat. Hat sich gegen Frankreich dann in Dortmund gezeigt. Auch wenn man natürlich sagen muss, und das hat die Mannschaft aber auch selber so eingeordnet, Frankreich ohne Spieler wie einen Remili ist natürlich nicht das, was sie jetzt bei Olympia sein werden. Aber trotzdem war es eine sehr, sehr starke Leistung und das hat sich eigentlich auch bei den Spielen gegen Ungarn und Japan gezeigt. Japan, wie vielleicht zu erwarten war, war der schwächste Gegner von den dreien. Ich glaube aber auch nicht, dass Ortega da so wirklich taktiert haben wird. Ich wüsste nicht wie.
Ja, wollte ich auch sagen. Also ich meine, das hatten alle danach so ein bisschen gesagt, weil ich war ja in Stuttgart mit dabei. Aber ich hatte nicht so den Eindruck, dass der Ortega nicht alles gezeigt hätte, was er hätte zeigen können. Es war eine offensive Deckung mit dabei. Man hat viel gesehen, dass er über einen Kreis versucht worden ist, was nicht immer perfekt verteidigt worden ist. Aber wenn ich auch auf die 3 Spiele schaue, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Ich finde, im deutschen Angriffsspiel ist wieder mehr Tempo drinne, als wir jetzt im Januar bei der EM gesehen haben. Es erinnert mich mehr an die WM 2023, wo wir enorm viel Tempo gespielt haben, viel in die zweite Welle auch gegangen sind und man merkt einfach so einen Unterschied in diesem Angriffsspiel, habe ich den Eindruck.
Ja, ich meine, man muss halt sagen, und ich habe es noch nicht ganz komplett gegengecheckt, aber Alfred hat darauf hingewiesen, dass wir eine sehr, sehr junge Mannschaft im Vergleich zur Konkurrenz haben und das stimmt ja auch, und da ist natürlich dann Tempo und das Tempo über 60 Minuten gehen zu können, schon eine taktische Waffe, die man einfach einnehmen kann. Und von daher würde ich schon sagen, das könnte ein Erfolgsrezept sein. Gegen Japan hat man gerade gesehen, wir haben so spielstarke Spieler im Rückraum wie Grigic, wie Uschins, wie Knorr, wie Julian Köster, die auch gegen offensive Abwehrformationen halt was ausrichten können. Luka Witzke auch nicht zu verachten. Also dieser Rückraum kann das einfach.
Ja, genau. Und man hat es ja auch gesehen, als er teilweise mit 7-6 gespielt worden ist, was ja auch überraschenderweise ein bisschen ausprobiert worden war. Und da fand ich gerade, dass halt Köster und Grigic, die das ja beide gemacht haben, haben das wirklich gut ausgespielt. Also da gab es extra nochmal ein Lob, gerade auch nach dem Ungarn-Spiel, wie gut die zwei das gemacht haben vom Bundestrainer. Und das ist ja auch dann ein Zeichen, dass du dann auch in solchen Phasen auch einen Juri Knorr entlasten kannst, weil ich glaube, das wird mit Sicherheit einer der wichtigsten Aufgaben sein, dass er halt sich, ja, dass er auch Ruhephasen bekommt, dass er nicht überspielt wird, weil wir wissen, was er kann, und da ist es wichtig, dass er einfach auch Ruhezeiten bekommt. Und wenn du halt diese Möglichkeiten halt hast mit solchen Situationen, glaube ich, ist das für die Mannschaft sehr, sehr wichtig, weil Juri Knorr so wertvoll für die Jungs ist.
Ja, und ich möchte da auch an die Saison von Stuttgart in der Liga eigentlich erinnern, wie viel Spielmacherqualitäten auch ein Kai Häfner offensiv einbringen kann. Gerade das Zusammenspiel mit Marino Maric in Stuttgart, das war ja begeisternd. Von daher, selbst von Routinier Häfner erhoffe ich mir da ein bisschen Entlastung für Knorr manchmal.
Ja, das ist auch schon mit einer spannenden Personalien an. Häfner ist ja nachgerückt für den verletzten Franz Semper. Was können wir von ihm erwarten? Weil ich meine, er hat keine komplette Vorbereitung bestritten. André Giesler meinte scherzhaft in der PK. Mit Sicherheit hat er auch nicht so sein Programm im Sommer gemacht, wie es vielleicht die anderen gemacht haben, weil sie halt wussten, okay, wir spielen halt definitiv Olympia. Bei Kai Häfner war es eher so, ja, vielleicht im Fall der Fälle. Und jetzt ist halt dieser Fall der Fälle halt eingetreten. Werden wir ihn schon von Beginn an viel Einsatzzeiten sehen, und da wird man ihn da so jetzt so nach und nach so ein bisschen halt ranführen? Was ist so dein Eindruck?
Es wird schon spannend sein. Also dadurch, dass er ja defensiv dann meistens von Steinhardt entlastet wird, gehe ich immer davon aus, dass wir ihn sehen werden, wenn wir auf halb rechts banknah wechseln können. Und so sehe ich es, glaube ich. Und dann hat er eine halbe Stunde, also praktisch effektiv eine Viertelstunde pro Partie. Der sollte auch in seinem Alter noch hinkriegen.
Oh, vermutlich. Das glaube ich auch, dass er das auf jeden Fall schaffen wird. Bundestrainer hat ihn auch gelobt, weil er ja natürlich auch die Taktik von ihm kennt, wie kaum ein anderer, war in den vergangenen Jahren immer mit dabei. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Vorteil, den er vielleicht dann zu anderen Spielern hatten, die als möglicher Nachrücker da für die Position gewesen. Wäre natürlich bitter für Franz Semper. Ne, wir kennen ihn ja auch, viel Verletzungspech gehabt, hatte eigentlich eine sehr gute Rückrunde gespielt in Leipzig, und dass er jetzt wieder ausfällt, ist, glaube ich, für ihn, Christian, wieder so, ja, so ein Rückschlag, wo man sich dann auch wieder fragt, okay, wie fit ist überhaupt mein Körper, weil ich glaube, so nah an Olympia, weiß nicht, ob er es dann nochmal nachher schafft, müssen wir mal schauen.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich für ihn, tut mir auch sehr leid für ihn. Aber diese Schulterproblematik, die hat sich ja die ganze Karriere durch Flensburg, wo er in Flensburg war, gezogen. Von daher war es eigentlich ganz gut, dass er mal dieses Jahr in Leipzig jetzt so völlig beschwerdefrei schien. Und wenn es dann jetzt wieder aufgetreten ist, da muss man vielleicht überlegen, woran es liegt. Also vielleicht hat Bruno Siegfriedsson eine andere Belastungssteuerung gehabt jetzt als dann dieses Olympia-Vorbereitung. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht dabei gewesen.
Ja, ich auch nicht, aber das ist natürlich für ihn ja ultra ultra schade gewesen, dass er nicht mit dabei dass er jetzt nicht mit dabei sein kann in Paris. Da wäre mit Sicherheit auch bei ihm die Freude groß gewesen. Wir haben es ja vom Kollegen Patrick gehört, wie groß auch bei Semper einfach die Vorfreude da war, jetzt mit dabei zu sein im Olympiakader und da vielleicht wirklich ja Olympisches Spiel mit dabei zu sein. Jetzt, wie gesagt, leider dann jetzt entsprechend nicht. Wenn wir insgesamt auf den Kader schauen, ich meine, wir haben ja nur einen Rechtsaußen mit dabei, was ja auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber ich muss sagen, Tim Horn hat das in allen drei Spielen wirklich sehr souverän gelöst, seine Chancen fast alle genutzt. Und ich glaube, diese hohe Wurfquote von ihm kann ja auch wichtig sein, denn das hat uns ja bei der EM doch schon ein bisschen wehgetan, dass die Außen halt nicht so hochprozentig getroffen haben.
Ja, ich muss sagen, also gerade auch nach den Testspielen kann ich es noch mal ein bisschen mehr verstehen. Zumal wir ja Steinert noch da haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Der kann wirklich rechts außen spielen mit einer ansehnlichen Wurfvariabilität. Aber es ist natürlich so, und das haben wir bei dem Frauenspiel gegen Ungarn gesehen, wenn du nur eine einzige Person auf rechts außen hinstellst und die Person kriegt dann auch noch eine rote Karte. Man muss auf einmal mit zwei Halbrechten eigentlich die beiden Linkshänderpositionen beackern. Dann ist das schon ein bisschen ein Risiko, was diese Mannschaften da bei Olympia eingehen, zum Wohle entweder eines Rückraumspielers oder eines zusätzlichen Kreisläufers. Das ist bewusst gewählt. Tim Hornke und auch auf der anderen Seite Lukas Mertens wissen, dass sie sich keine rote Karte leisten dürfen, weil dann bist du zumindest bis zum Ende des nächsten Spiels erstmal draußen und Rune Dahmke ist nur auf der Reserveliste. Da ist also die Sorge eigentlich noch viel größer.
Das stimmt. Also ich glaube, links außen wäre wahrscheinlich sogar wirklich sogar noch ein bisschen ja, größer, weil ich, wie gesagt, Steinert kann es halt wirklich gut machen, und wenn dann halt wirklich jemand ausfällt, ich glaube, dann müsste wahrscheinlich Luka Witzke dann links außen spielen, glaube ich. Er hat das ja auch schon mal in der Nationalmannschaft, habe ich den zumindest schon mal, kann ich mich erinnern, dass ich dann dort auf der Position mal gesehen habe, aber ist ja natürlich klar, eine große Schwächung. Oder du spielst dann halt dann mit zwei Kreisläufern 6 gegen 6, kann man dann auch noch überlegen, um deine Gegner vor noch größere Probleme zu stellen. Christian, wenn wir uns vielleicht auch so ein bisschen generell das anschauen, was traust du denn dem deutschen Team zu? Ist es wieder Ziel Halbfinale und dann mal schauen, gegen wen man spielt, oder wird das schwierig?
Also grundsätzlich kann man bei Olympia, und das muss man so sagen, ich erinnere da mal an das Tokio-Turnier. Ja, wir haben eine gute Vorrunde gespielt, treffen auf Ägypten, die haben uns nicht gelegen und wir fliegen im Viertelfinale raus. Das kann bei Olympia ganz schnell passieren. Grundsätzlich die Papierform ist halt so, dass wir Frankreich und Dänemark frühestens im Viertelfinale treffen können. Dementsprechend von der letzten EM haben wir nur Schweden mit in unserer Gruppe. Und da muss man den Anspruch auch als deutsches Team haben, diese Vorrunde möglichst auf Platz 1 oder 2 abzuschließen. Das wird dieses Schwedenspiel schon zum Auftakt wirklich entscheidend sein. Und gerade da kommt dann dieser Vorteil des jungen Kaders vielleicht noch nicht ganz so zum Zuge, wie er gekommen wäre, wenn man praktisch das letzte Spiel gehabt hätte in der Vorrunde. Aber nichtsdestotrotz, also man muss gegen Kroatien eigentlich gewinnen, man muss gegen Slowenien gewinnen. Also eigentlich muss der Anspruch sein, dass wir als Zweiter die Vorrunde beenden und dann im Viertelfinale halt einen schwächeren Dritten aus der Parallelgruppe bekommen.
Ja, das muss auch eigentlich auch das Ziel sein, weil, wie gesagt, ich glaube, wenn du Dritter oder Vierter wirst, dann kann es, wie gesagt, schon wirklich schnell vorbei sein, weil du dann halt, du hast angesprochen, halt Frankreich oder Dänemark bekommst. Und deswegen, glaube ich, wird gerade dieses erste Spiel, glaube ich, schon mal sehr wichtig sein gegen die schwedische Mannschaft, weil ja damit schon wahrscheinlich schon viel abhängt, ob man dann vielleicht sogar Gruppensieger werden kann, wenn man das Spiel gewinnen sollte. Aber das wird natürlich keine einfache Aufgabe, denn wir haben es ja gesehen, wie gut Schweden ist. Wir haben uns bei der EM damit schwer getan. Der Kader ist auch in dieser oder bei diesem Turnier enorm stark besetzt. Also das wird eine riesengroße Herausforderung sein, da gegen diese schwedische Mannschaft zu bestehen, die wirklich, das muss man mal sagen, Christian, die haben jede Position zweifach besetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man auch gerade bei diesem Turnier, das jetzt nicht so häufig sieht, dass auch gerade die Außenpositionen mit jeweils zwei Leuten besetzt sind. Also schon eine interessante Herangehensweise eigentlich der Schweden.
Ja, also das Risiko habe ich halt angesprochen, ne? Wenn du nur eine Person hast, dann und die kriegt mal die rote Karte, aus welchem Grund auch immer, dann ist halt mal schnell die Taktik komplett über den Haufen geworfen. Jetzt hat man halt bei Schweden wirklich auch Rückraumspieler, die alle defensiv arbeiten können. Felix Klarn, Gottfriedsson. Karl Wallinius ist vielleicht so ein bisschen die Schwachstelle im schwedischen Team, weil der einfach aus meiner Sicht von der Qualität dann doch deutlich gegenüber den anderen noch zurückhängt. Von daher, ich weiß gar nicht, wenn die jetzt alles dabei haben, Lagergren, Sandell, da sind ja so viele Spieler eigentlich im Rückraum dabei. Karlsbogart von Barcelona, auch defensiv eher stark. Also von daher, ich trau der Mannschaft viel zu. Bin gespannt, aber im Normalfall, ich erwarte eigentlich die vier Teams, die bei der EM im Halbfinale standen, auch im Halbfinale von Olympia.
Das sollte auf jeden Fall so im Normalfall passieren. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen dann weiter hier bei Anwurf über natürlich auch die anderen Mannschaften. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf über Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück und wir haben schon ein bisschen über die deutsche Gruppe gesprochen, wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr ins Detail rein und gesprochen, die Schweden, das wird die große Herausforderung sein, wird auch, glaube ich, für die deutsche Mannschaft sowieso auch schwierig. Am 27., also am Samstag, haben sie das 19 Uhr spielen und dann zwei Tage später am Montag 9 Uhr gegen Japan. Christian, was meinst du, wie hilfreich war es, dass man im Test oder beim Testspiel schon mal gegen Japan gespielt hat, um zu wissen, was auf einen zukommt, weil das wird ja auch gerade mit dem Tempo, was die Japaner gegangen sind, schon noch eine Herausforderung werden für die Mannschaft.
Ja, ich glaube, das wird schon hilfreich gewesen sein, genauso wie der Test gegen Schweden im Mai. Ich glaube nicht, dass Ortega großartig taktiert hat. Und man weiß leider noch nicht, ob Yasuhira sich verletzt hatte da in Stuttgart und ob der jetzt ausfällt oder nicht. Das wäre natürlich nochmal eine extreme Schwächung. Aber ganz ehrlich, in dieser Gruppe kann ich mir außer Platz 6 für Japan nichts erklären.
Ja, ich glaube, so da würde ich auch mit dir mitgehen. Also wie gesagt, die Japaner, die sind mit Sicherheit, haben einen sehr ungewöhnlichen Stil, aber das wird, glaube ich, mehr als das nicht werden. Und gerade wenn er halt aus Yasuhira, da war wirklich ja, ein Wirbelwind, bringt da richtig, richtig Tempo mit rein. Und wenn er wirklich ausfallen würde, der Mannschaft, das wäre auf jeden Fall ein Riesenrückschlag, weil so viele hochqualitative Spieler haben sie halt auch noch nicht. Deswegen ist es halt natürlich eine enorme Herausforderung für diese Mannschaft, dort zu bestehen. Man hat es gesehen, dass man ein bisschen versucht, diese spanische Schule umzusetzen, die ja Carlos Ortega ja auch natürlich kennt als spanischer Trainer. Aber da merkt man auch schon, dass natürlich das auch ein bisschen begrenzter möglich ist, wenn man halt nicht diese überragenden Spieler halt hat in der Situation. Jetzt viele Spieler von den Toyota Audio Buddy Brave Kings, was ich einen sehr geilen Vereinsnamen finde, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, also wie gesagt, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Viel spannender finde ich, Christian, eigentlich, was mit Spanien sein wird. Denn wir erinnern uns bei der EM, das war überhaupt gar nichts. Da war viel Kritik auch an Spanien. Trotzdem, man versucht es jetzt nochmal. Was können wir von der spanischen Mannschaft erwarten? Ich meine, die werden wahrscheinlich mit richtig Wut im Bauch starten.
Ja, die werden mit Wut im Bauch starten. Man muss natürlich sagen, die beiden alten Herren, die eingeplant waren, Canellas und Gedeon Guardiola, fallen mit Verletzungen aus. Jetzt am Kreis ist Figueras auch nicht unbedingt der jüngste Kreisläufer. Von daher, das wird sich aber schon irgendwo, das werden sie, glaube ich, gut kompensiert kriegen. Und ich bin mal gespannt. Also ich traue der Mannschaft durchaus zu, ins Viertelfinale zu kommen, aber ich glaube, da sehe ich sie mit Slowenien drum kämpfen.
Ja, also ich glaube auch, dass diese Mannschaft sich so einfach so ein bisschen gerade so im Umbruch befindet, ne? Auch wenn du das anschaust, einige junge Spieler mit dabei, die da neu mitzukommen, zum Beispiel Daniel Fernandes, der in Stuttgart überragend gespielt hat, auch ein Javi Rodriguez am Kreis, der auch noch sehr, sehr jung ist. Du hast jetzt noch einen jungen Spieler in die Reserve mit dazu geholt, weil er Canellas ausgeholt hat, den MVP der U20-EM mit Peter Schikusa, der mit Sicherheit jemand ist, der da in den kommenden Jahren mit Sicherheit eine wichtige Rolle einnehmen wird, aber aktuell ist es halt wahrscheinlich dann immer noch, gerade offensiv, doch sehr abhängig davon, was die Dushebaev-Brüder machen, gerade vor allem Alex Dushebaev. Und Torben ist halt die große Frage, ob halt Gonzalo Pérez de Vargas die überragende Form haben wird, denn jetzt auch dieses Jahr war jetzt von ihm vielleicht eines der schwächsten Jahre, in den schwächsten Saisons, die er je gespielt hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob er da wieder an den Top-Level rankommen kann, weil das brauchen sie auf jeden Fall. Rodrigo Corrales ist mit Sicherheit auch noch mit dabei, aber auch da war auch viel Licht und Schatten in dieser Saison mit dabei. Deswegen ist es auch nicht mehr vielleicht diese überragende Qualität im Tor, wie wir sie sonst kennen.
Ja, also ich meine, die haben ja Sergio Hernandez noch als Reservist dabei, der gerade das letzte halbe Jahr in Magdeburg dann wirklich seine Qualitäten mal gezeigt hat. Ich bin gespannt vor allen Dingen auf Ian Tarasetta von Aix-en-Provence. Casado kennen wir aus Melsung, kennen wir aus Westbrem. Der wird mit Sicherheit im Rückraumspiel auch den Stempel aufdrücken können. Und ja, dann gucken wir mal. Aber du brauchst halt in der Regel mindestens zwei Leute, die irgendwo eine starke Leistung bringen.
Ja, definitiv. Sonst wird es schwierig. Wir werden es mal natürlich genau beobachten. Die deutsche Mannschaft wird am Ende oder vorletzte Spiel der Gruppe ist gegen Spanien. Also da sind wir mal gespannt, wie sich vielleicht bis dahin schon eingespielt haben, beziehungsweise wie sie bis dahin sich performt haben. Haben ja, vier Tage vorher das Spiel gegen Schweden, also spielen die zweite Mannschaft gegen Schweden. Das wird für sie dann natürlich direkt ein richtiger Brocken. Wenn wir uns die Mannschaft ausschauen, gegen die sie als erstes spielt, ist das Slowenien. Und Christian, wir reden seit Jahren immer für Slowenien darüber, dass sie mal den Sprung hätten schaffen können, es nie so richtig geschafft haben. Was ist denn in diesem Jahr für die Slowenen drin? Können sie jetzt endlich mal diesen nächsten Schritt mal machen, vielleicht Richtung so ein Halbfinale hinzukommen? Oder ist das einfach noch nicht möglich, weil da einfach zu viel Schwankung in der Leistung drin ist?
Ja, ich finde, vor allen Dingen hat die slowenische Mannschaft schon ein gewisses Alter erreicht. Also links außen Stas Jovicic ist mit Jahrgang 2000 noch der jüngste Spieler. Das ist schon das und Leute wie Dolenec machen praktisch ihr letztes Spiel. Dejan Bombac werden wir mit Sicherheit auch nicht mehr sehen. Fechte, also da sind so viele Spieler dabei, wo ich wirklich sage, die sind ja schon im Herbst der Karriere. Ob das die Belastung von einem Spielturnier bei Olympia wirklich mitmacht, ist schwer vorstellbar.
Ja, ich glaube, das wird mit Sicherheit so die größte Herausforderung für die Mannschaft werden. Das kann der deutschen Mannschaft sehr entgegenkommen, wenn man als letztes gegen sie spielt. Also das wäre, da kann man, glaube ich, schon vielleicht auf müde Slowenen dann einfach treffen, weil, wie gesagt, wenn die halt ihre Topform halt haben und wirklich nochmal in die Form junger Tage hinkommen, dann ist es mit Sicherheit eine unangenehme Mannschaft. Aber ich denke, das wird halt in dieser Gruppe einfach enorm schwer zu bestehen. Klar, natürlich, sie haben vielleicht ein bisschen die Chance auf den vierten Platz, aber dafür musst du halt Kroatien besiegen. Und wenn wir auf die Kroaten schauen, Christian, wir haben es ja schon bei der EM gesehen, da ist eine Mannschaft, die wächst zusammen. Du hast einen Dominik Kuzmanovic hinten drin, der überragend gehalten hat, mit Sicherheit einer der aufgehenden Sterne am Torhüterhimmel ist. Und natürlich mit Dago Sigurdsson jemand, der diese Mannschaft ja wirklich dann nochmal schleifen kann und die wirklich zu was formen kann. Also das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte, weil da viel Potenzial drin steckt in dem Team.
Ja, und im Vergleich zur EM kommt nochmal Martinovic hinzu, der sich ja da bei der EM direkt zum Anfang verletzt hatte. Martinovic, der jetzt nächstes Jahr nach Kiel kommt, ist ein super starker Kreisläufer schon gewesen bei der EM, hat mir da sehr gut gefallen. Die Kroaten haben mit Sicherheit die Perspektive und ebenso wie das deutsche Team, wo ich sage, das könnte das Finale von LA werden. Ein bisschen Sorge macht mir so der zentrale Rückraum eher, weil Zindrić, Stupniak, das ist schon, hat schon ein gewisses Alter erreicht.
Ja, genau, das ist wirklich so die einzige Position, wo es auch mir so die Frage stellt, wer kommt dann halt danach, weil du auf der anderen Position hast du teils wirklich richtig, richtig junge Spieler, du hast schon angesprochen, Martinovic, der ist ja auch noch nicht so alt, der ist ja gerade mal 26 Jahre alt, also der steht ja auch noch voll im Saft, aber dann hast du halt Duvniak und Zindrić halt beide schon jenseits der 30 sind und da ist natürlich dann auch die Frage, ob es dann, ne, wenn man dann gerade die Perspektive dann auch Richtung Los Angeles richten, sind dann wahrscheinlich beide nicht mehr mit dabei, auf jeden Fall Duvniak bin ich ganz schon sicher, dass er nicht mehr mit dabei sein wird, auch wenn er immer noch irgendwie durchhält und noch gerade defensiv eine wichtige Rolle spielen kann mit Sicherheit, aber er ist ja auch schon 40 Jahre alt, also von daher glaube ich nicht, dass es dahin wird, aber diese Mannschaft, wie gesagt, das wird eine unangenehme Aufgabe sein. Wir haben es bei der EM gesehen, auch dieses Mal, glaube ich, wird es wieder herausfordernd sein und da wird es gerade auch wichtig sein, dass die deutsche Mannschaft die Chancen halt nutzt, die sie halt gegen Kuzmanovic hinbekommen und ja, ob das so funktionieren wird, das werden wir mal sehen, weil Wurfeffektivität ist nicht nur bei den deutschen Herren, sondern auch bei den deutschen Frauen immer so ein Thema.
Ja, absolut.
Genau. Lass uns mal auf die Gruppe B schauen. Und dort finde ich, für mich sind die ersten vier Plätze eigentlich vergeben. Frankreich, Dänemark, Norwegen, Ägypten. Das sind für mich die vier Teams, die weiterkommen. Christian, würdest du dem großartig widersprechen oder glaubst du, dass die Ungarn da wirklich einen der vier Teams ärgern kann?
Ja, also Argentinien ist für mich auch raus. Da sehe ich eigentlich keine Möglichkeit. Am ehesten würde ich sagen, traue ich wirklich zu, dass Norwegen stolpert. Aber das ist auch so ein Bauchgefühl. Das muss man halt einfach wirklich gucken. Das ist auch ein Kampf der Systeme, ne? Norwegen eher ein bisschen skandinavisch, schnell, Tempo. Ungarn mit dieser 2,5 Meter gefühlten Abwehr, 2,6 da mit Banhini, mit Sipos, mit wen die da alle, Blagotin, nicht Blagotin, das ist Slowenien, also die wirklich so, glaube ich, 3 oder 4, Ligetvari ist über 2 Meter, die haben also wirklich so auf Körpergröße setzen, die Richard Bodo ist über 2 Meter, also das ist ein Kampf der Systeme.
Ja, das ist auf definitiv. Und du hast ja auch gerade gesehen bei der deutschen Mannschaft, wenn du mit Tempo gegen die Ungarn spielst und das durchhalten kannst, dann haben die echt Probleme, weil sie einen enorm langsamen Handball spielen. Und also die erste Halbzeit Deutschland gegen Ungarn war einer der besten, die ich von der deutschen Mannschaft zuletzt gesehen habe. Und da hat man auch gesehen, wenn du die halt in Bewegung bringst, dann ja, wissen die nicht, was einem passiert. Also von daher wird es wahrscheinlich darauf ankommen, viel mit Tempo zu spielen, viel über die zweite Welle zu kommen, Ballgewinne zu machen, weil ich glaube, das wird den Ungarn alles andere als gefallen. Denn wenn sie ihre Abwehr hinstellen können, das müssen wir halt einfach sagen, Christian, dann ist das ein wirkliches Bollwerk, was du erstmal dann knacken musst.
Ja, absolut. Also wirklich, das Zauberwort gegen Ungarn heißt Umschaltspiel nach vorne, genauso wie das Zauberwort gegen Frankreich Umschaltspiel nach hinten ist.
Ja, so ist es definitiv. Wie gesagt, Norwegen wird es sicher jetzt schwierig sein ohne Magnus Roth, ohne Goran Sogard, das sind schon zwei Spieler, die da schon ja auch eine wichtige Rolle hätten einnehmen sollen. Also muss man jetzt mal gucken, wie man das plant, drumherum, wie man das auch angeht. Denn als einzigen richtig nominellen Halblinken hat man ja nur Simen Ulstad-Liese von Kolstad mit gerade mal 24 Jahren alt. Das ist mit Sicherheit auch für ihn eine große Herausforderung, die er dort anbekommt, eine große Verantwortung, die er tragen muss, einfach um diese Mannschaft zu unterstützen. Und das wird vielleicht wirklich so diese eine Mannschaft, wo ich sage, das könnte halt knapp werden. Ansonsten ist es Frankreich, die in der Gruppe, der aufgrund des Heimvorteils leichter Favorit sind, weil sie spielen daheim, dann die Euphorie mit Nicolas Karabatic zum letzten Mal mit dabei, der unbedingt den Sprung schaffen will. Oder ist es dann vielleicht zu sehr Druck, sodass die Dänen dann sagen können, okay, hey, die Franzosen, die wollen wir hier doch noch schon nochmal wegnehmen und uns unbedingt mit einem Titel verabschieden, denn auch da Mikkel Hansen zum allerletzten Mal mit dabei. Deswegen, was glaubst du, wer in die Gruppe dann als Sieger hervorgehen wird?
Ja, das ist die große Glaskugel. Ich glaube, die beiden Mannschaften sind qualitativ so dicht beieinander, dass man wirklich sagen kann, da kann alles passieren. Und wenn wir uns mal auf den Spielplan ein bisschen anschauen, dann Topspiel direkt zum Anfang. Von daher sind dann auch die etwas älteren Franzosen vielleicht noch nicht ganz so müde. Ich persönlich denke, dass Frankreich da dieses Auftaktmatch machen wird. Dänemark eher eine Mannschaft ist, die im Laufe des Turniers kommt. Und wie die beiden sich dann im Finale gegenüberstehen werden, vermutlich, oder das werden wir dann sehen.
Ja, genau, also das wäre ja möglich, weil sie dann in so unterschiedlichen Bäumen dann sitzen würden, das wäre mit Sicherheit da sehr spannend zu beobachten, gerade dieses erste Spiel, dass man das direkt da schon auf den ersten Tag gesetzt hat, das ist schon ein richtiger Knaller, also von daher Samstag 21 Uhr ganz dick im Kalender anmarkieren, denn dann spielt Dänemark gegen Frankreich direkt nach dem Deutschlandspiel, also das ist glaube ich was man hätte machen können, das Beste eigentlich aus Sicht der Spielplanmacher, weil du hast einfach natürlich die beiden Spiele, die ja auch bei der EM-Finale und Spiel um Platz 3 gewesen sind, und das ist, glaube ich, ein richtiger Knaller zum Auftakt. Da können wir uns schon mächtig drauf freuen, was dort abgehen wird.
Ja, also man muss ja sagen, der Spielplan ist ja fest. Der ist immer dasselbe, und deswegen trifft halt die Mannschaft, die Weltmeister ist oder das Qualifikationsturnier 1 gewonnen hat, auf den Gastgeber zum Auftakt, weil wenn es nicht Frankreich der Gastgeber ist, dann kommt es halt zu diesen entsprechenden deutlichen Unterschieden, dann ist es nicht so ein Kracherspiel. Aber ja, also wie gesagt, der Spielplan ist schon vorher festgelegt, da hat sich die letzten 16 Jahre, zumindest seit ich jetzt Olympia auch journalistisch verfolge, nichts geändert.
Nee, definitiv nicht. Das hat sich definitiv nicht geändert, aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, da gibt es für uns Handballfans direkt zwei Leckerbissen zum Auftakt. Das nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Das wird mit Sicherheit ganz spannend zu beobachten sein. Christian, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wer wird für dich Olympiasieger in Paris?
Ich glaube schon, dass es Frankreich macht, weil mir einfach dieser Rückraum mit Grandi, mit Remeli, mit Richardson, mit Dikamem, wenn die alle fit sind, wenn die alle Spielfreude haben, also ich glaube, dass die da einfach die Qualität haben. Fabregas am Kreis, also das ist schon beeindruckend. Dänemark könnte mit Sicherheit Silber und Bronze holen, wenn sie dürften. Für mich ist das eigentlich, Frankreich und Dänemark stehen im Finale, und dann kann es wie bei der EM, wird die Tagesform entscheiden. Ich glaube an die Franzosen dieses Jahr irgendwie. Und Spiel um Platz 3 erwarte ich eigentlich wieder Schweden und Deutschland. Und gucken wir mal, was passiert. Und vielleicht können die Kroaten irgendwann eine Überraschung da noch schaffen.
Ja, vielleicht. Also das wäre wirklich nochmal spannend zu beobachten. Ich will auch auf jeden Fall nicht Ägypten außen vor lassen. Das wird vielleicht auch nochmal spannend zu beobachten, ob die auch vielleicht noch einen oder anderen Großen ärgern können, um da vielleicht wirklich dann Richtung Halbfinale hin vorkommen können. Werde da mal ein bisschen schauen. Ich habe da noch so ein, zwei Zweifel, aber außer Acht lassen sollte man die Mannschaft auf jeden Fall auch nicht. Und ich muss sagen, ich würde es unheimlich gerne Mikkel Hansen gönnen, wenn er sich nochmal mit dem Titel verabschieden kann. Toller Spieler. Ich mag ihn ein bisschen mehr als Nikola Kovacic, bin ich ganz ehrlich. Für mich ist er einfach so der schönere Handballspieler, der auch weniger weniger kritisch gesehen wird, sage ich es mal so, der wirklich natürlich klar nie die Champions League gewonnen hat und so, aber wirklich ein toller Handballer und dem würde man das natürlich wünschen. Ich würde es natürlich aber auch klar Karabatic wünschen, aber wenn man mich fragen würde, eher den Titel für Mikkel Hansen, aber ich glaube auch, dass die vier Teams, die wir im Januar im Halbfinale gesehen, wenn es auch dieses Mal wieder schaffen werden, und dann wird das, glaube ich, ultra spannend zu beobachten, ob es wieder genauso herauslaufen wird wie bei der EM oder ob es da vielleicht auch noch dann ein, zwei Wechsel in den Positionen gibt. Aber ich glaube, Christian, wir können uns festlegen, das wird ein tolles olympisches Turnier, weil da sind viele Weltklasse-Spiele mit dabei.
Das wird auf jeden Fall ein klasse Turnier. Ein bisschen überrascht bin ich immer bei Olympia über diese Altersstruktur. Ich denke, wir werden danach auch viele Mannschaften im Umbruch sehen. Ja. Von daher muss man mal sehen, wie hoch das Tempo wirklich gegangen wird bei Olympia. Und das ist, glaube ich, so die große Frage, wie sich das Turnier entwickeln wird und welche Linie die Schiedsrichter natürlich haben werden. Das ist, glaube ich, die größte Frage immer vor so einem Turnier. Und wir haben neue Regeln seit 1.7. Also ein Freiwurftor wie von Prandi werden wir nicht sehen.
Stimmt, genau. Die Prandi-Regel wird es, oder die kann man es ja, glaube ich, umschreiben. Diese Regel, die Prandi genutzt hat zur Verlängerung, sowas wird es in dem Sinne jetzt nicht mehr geben. Also von daher wird es mit sich auch spannend zu beobachten sein, wie die Spieler damit umgehen und auch wie die Schiedsrichter dann pfeifen werden. Und auf jeden Fall sind wir mal sehr, sehr gespannt, hoffen, dass alle gesund bleiben, dass es nicht so viele Schiedsrichterdiskussionen geben wird über knappe Entscheidungen, weil das kann auch mit Sicherheit in einigen Duellen doch sehr, sehr knapp hergehen. Und da wünschen wir allen natürlich ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Ihr werdet natürlich bei uns bestens darüber informiert werden. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und haben dann mit Laura Steinbach jemanden zu Gast, über den wir das Frauenturnier hinaus sprechen werden. Also von daher bleibt dran hier bei Anruf einmal Ball Talk auf meinsportpodcast.de. Und jetzt sind wir ja zurück und wollen den Blick werfen auf das Frauenturnier natürlich. Und da haben wir wieder einen hochkarätigen Gast uns eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich jemanden, die ganz genau weiß, wie es ist, aus deutscher Sicht bei den Olympischen Spielen im Handball zu spielen. Laura Steinbach. Hallo, Laura.
Ja, hallo.
Ja, Laura, ich habe es gesagt, du warst eine der Spielerinnen, die zuletzt die deutschen Farben beim Handballturnier in Olympia getragen hat. 2008 war es schon sehr, sehr lange her. Erstmal, bevor wir jetzt aufs Sportliche gehen, wie viele Erinnerungen kommen bei dir jetzt hoch, wenn du jetzt weißt, okay, jetzt ist mal wieder eine deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen mit dabei aus Frauensicht?
Ja, also total viele. Es ist immer wieder schön, auch alle 4 Jahre daran erinnert zu werden. Und ich sag auch immer, Olympia ist was, das nimmt dir keiner mehr, wenn du da dabei warst. Das sind jedes Mal auch schon beim Gedanken daran wieder Gänsehautmomente.
Kannst du uns vielleicht 1, 2 Gänsehautmomente nochmal, wo du dich gerne daran erinnerst, mitnehmen? Oder würde das die Sendung sprengen, wenn ich dich alle abfragen würde?
Es wird auf jeden Fall die Sendung sprengen, aber ich habe mir natürlich im Vorfeld ein paar Gedanken dazu gemacht. Und bei mir in der Familie ist tatsächlich Olympia immer ein Thema gewesen. Mein Papa und meine Tante waren damals bei den Olympischen Spielen als Schwimmer. Mhm. Und auch sehr erfolgreich. Mein Papa hat eine Silbermedaille aus München mitgebracht, war dann 76 dann noch in Montreal. Und auch meine Tante hat eine Bronzemedaille. Also das war immer schön, auch als Kind diese Trophäen einfach auch mal in der Hand zu halten. Und schon als Kind habe ich gesagt, boah, da will ich auch mal hin. Und dieser Traum hat mich mein Leben lang begleitet. Und als ich dann 2007 den Kreuzbandriss hatte, dachte ich schon so, oh, das war's jetzt. Habe mich dann aber zurückgekämpft und tatsächlich im letzten Moment, muss man eigentlich so fast sagen, nach der Reha, die ersten paar Spiele wieder zurück in der Liga, habe ich mich noch auf den Zug aufgesprungen und da war der erste Gänsehautmoment erstmal, als dann nach der kompletten Vorbereitung oder ja, so entschieden wurde, okay, welcher Kader fährt jetzt eigentlich hin? Und da weiß ich noch ganz genau, als ich aufs Zimmer gerufen wurde von Armin Emrich, dass und mitgeteilt bekommen habe, dass ich mitfahre. Also da bin ich das erste Mal in Tränen ausgebrochen vor Freude. Und dann tatsächlich, als wir im Flieger saßen, ich meine, nach Peking war eine etwas längere Anreise als jetzt nach Frankreich, da hatte ich Geburtstag in der Luft tatsächlich und wir sind durch mehrere Zeitzonen geflogen und ich bin dann als jüngste Spielerin damals der Mannschaft, bin ich 23 geworden. Ja, heißt, wir waren mit einem wirklich erfahrenen Team tatsächlich unterwegs. Und der nächste Gänsehautmoment war dann tatsächlich, Dirk Nowitzki hat damals unsere Fahne getragen und wir durften mit zur Eröffnungsfeier. Das war damals auch eine Riesendiskussion. Ja, geht man jetzt dahin oder nicht? Und ist es zu anstrengend vor den ersten Spielen? Und wir durften dann in letzter Sekunde doch mit. Und das war ein Erlebnis, das wünsche ich jedem Sportler, der da ist. Und ich finde es fast ein bisschen traurig, dass das schon, ja, auch dieses Jahr sogar schon mitten im Turnier erst stattfindet, dass man da nicht das ein, zwei Tage vorlegen kann, dass da wirklich auch jeder dran teilnehmen kann. Wir standen damals ja, Vogelnest hieß ja das Stadion in Peking oder heißt es natürlich immer noch, standen wir unten im Tunnel und es ging los und ja, dadurch, dass die Basketballer natürlich dabei waren und Dirk die Fahne getragen hatte, war das so ein richtiges Mannschaftsfeeling und alle haben angefangen zu singen, wir wollen die Fahne sehen. Und ja, es gab ein riesen Beben da unten im Tunnel, bis wir dann endlich rauslaufen durften. Und das, ja, das Großartige daran war, dass mein Papa damals noch sportpolitische Funktion in Peking auch war und auch im Stadion selbst war und in diesem Riesenstadion auf der Tribüne saß und wir uns tatsächlich gefunden haben. Und ja, damals ist man natürlich noch mit Fotokamera unterwegs gewesen. Das ist nicht so wie heute, ne, dass jeder irgendwie direkt bei Instagram eine Live-Story dreht. Und ja, auch das WhatsApp und das Ganze kurz mal eben was schicken und ein Foto schreiben und. Das gab's alles nicht. Ich meine, das sind erst 16 Jahre, ja. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin jetzt hier die Mega-Oma, die am Telefon hängt. Ich fühle mich immer noch jung und gut und die Erinnerung ist noch ganz nah. Aber es sind tatsächlich 16 Jahre, in denen viel passiert ist. Und ja, nach so langer Zeit, das ist einfach super schön, dass auch die Frauenhandballnationalmannschaft endlich wieder dabei ist und das miterleben darf und vor allem auch ja da um natürlich den sportlichen Erfolg kämpfen kann.
Ja, definitiv.
Ja, das waren so ein, zwei Momente tatsächlich, die bis es dann endlich losging mit dem Turnier. Und klar, wenn man dann das Turnier spielt, ja, ist natürlich was ganz Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war damals auch bei der Eröffnungsfeier in Peking mit dabei. Das war schon was Besonderes. Da war man, glaube ich, nur irgendwie nach 10 Minuten schwitzen, war man schon durchgenässt, weil diese Luftfeuchtigkeit in diesem Stadion
war. Ja.
Das war verrückt, ja.
Ja, und auch der ganze Nebel und so und dass sie dann ja so, so Wasserbomben in die Luft geschossen haben, damit dieser Nebel wegzieht, damit man eine schöne Sicht aufs Stadion hat und so. Also es war schon verrückt da.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Wenn wir natürlich drauf schauen, ich meine, was ist etwas, was du der Mannschaft mitgeben würdest? Weil, wie gesagt, ne, die sind jetzt 16 Jahre, keiner hat wirklich Olympia-Erfahrung. Und es ist ja olympisch, ist ja auch, da siehst du viele Sportler aus vielen anderen Sportarten, die du vielleicht so nur aus dem Fernsehen kennst. Was würdest du den Spielerinnen mitgeben? Fokus, weil um den Fokus zu behalten, wird es ja schwierig, wenn du halt, keine Ahnung, jetzt mal mit beispielsweise LeBron James jetzt da sitzt beim Frühstück oder so. Das ist ja auch schon etwas, wo du denkst so, wow, jetzt sehe ich den mal so ganz hautnah.
Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Da kommen natürlich Einflüsse auf einen eingeprasselt, mit denen keiner im Vorfeld weiß, wie er umzugehen hat. Und du kannst auch ja, die Mädels da schlecht drauf vorbereiten. Also klar wurde uns das auch gesagt, ja, das wird, da werden dann viele Leute und ganz viele Sportler sein, die ihr vielleicht endlich mal hautnah live seht. Und ja, aber auch alleine dieses Feeling, du bist da in diesem olympischen Dorf, da sind alle, die Weltspitze, egal welche Sportart, du hast endlich das erreicht, wo du immer hin wolltest. Es sind einfach so viele Emotionen, und die auf einen einprasseln, und da den Fokus zu behalten. Und ich glaube tatsächlich, dass das natürlich in dieser heutigen Zeit noch schwieriger wird, weil jeder hat ja sofort sein Telefon zur Hand und macht sofort ein Selfie und schickt es und postet und macht hier noch eine Story. Und also man hat ja heutzutage schon fast das Gefühl, man wohnt da mit im olympischen Dorf, wenn man hier am Handy sitzt und die Stories einfach nur verfolgt. Das ist natürlich schwierig, und auch wenn du dann in die Mensa gehst zum Essen und da eine riesen Auswahl an Speisen hast, dich da auch zurechtzufinden, und der Lärm auch in der Mensa, also da sind, weiß ich nicht, wie viele Sportler, die da dann gleichzeitig essen und sich vorbereiten. Und klar hatten wir da auch so unsere Momente, denen wir Sportler getroffen haben. Ja, und man zückte natürlich, oder man zückte damals dann die Kamera und war dann schnell abgelenkt, ja. Auf der anderen Seite war es natürlich schon auch so, sobald du dich auf den Weg gemacht hast zum Spiel und in die Halle und dann in der Halle angekommen. Ich meine, wenn du in der Halle bist, dann bist du in der Halle, da weiß jeder, was sie zu tun hat, und da kennt jeder ihren Job, und da weiß auch jeder, wie sie ihren eigenen Fokus findet. Das ist egal, ob du in der Halle in Paris oder in Peking oder in Buxtehude oder Leverkusen oder egal wo spielst, da weiß jeder, wie sie ja den Fokus findet und sich aufs Spiel konzentrieren kann. So viele Tipps kann man da gar nicht geben, weil das sind einfach zu viele äußere Einflüsse, die die keiner beeinflussen kann.
Ja, und das wird mit Sicherheit einer der vielleicht auch größten Herausforderungen natürlich für die Mannschaft zu werden. Sie hat ja auch überhaupt wahrscheinlich zum allerersten Mal auch so eine super lange Zeit in der Vorbereitung gehabt, fast 5 Wochen. Das ist ja auch für eine Nationalmannschaft was sehr Ungewohntes, und auch natürlich vor allen Dingen, dass du es ja dann nicht in deinem Vereinsteam machst oder in der Nationalmannschaft. Wenn du dich selbst dran erinnerst, wie war das damals für dich? Ich meine, weil das ist ja schon auch eine sehr, sehr intensive Zeit, und das ist ja auch vielleicht auch so ein bisschen Umstellung, weil du halt natürlich jetzt vielleicht nicht dein gewohntes Teamumfeld hast, aber ist ja trotzdem etwas, was man, glaube ich, auch vielleicht auch dann der Mannschaft helfen kann, wenn man halt wirklich sagt, so lange Zeit einfach zusammen ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, dass die Mädels einen riesen Schritt nach vorne gemacht haben in den letzten Jahren, und natürlich auch Markus seinen Anteil da dran hat, dass die Mannschaft sich jetzt so gefunden hat, wie sie jetzt zusammensteht. Und man muss natürlich auch sagen, einige Spielerinnen haben für sich persönlich den Weg genommen und sind auch mal mutig voran ins Ausland gewechselt, und da herrscht eben ein anderer Wind. Also das merkt man schon von der Spielhärte, von der teilweise Professionalität in anderen Vereinen. Genau, was du sagst, auch diesen Fokus zu halten und zu finden im Alltag, egal in ihren Heimatvereinen. Das ist schon eine andere Sache, da wird auch mit einer anderen Härte gespielt. Also ich erinnere mich damals, als ich nach Ungarn gewechselt bin, zu Ferencváros, wo jetzt auch Emmy immer noch spielt. Da war ich im ersten Training, und wir haben so ein kleines Spielchen gemacht, und wir haben uns da gefault, das ging gar nicht mehr, also wirklich. So von der deutschen Liga, die ungarische, und du wartest so auf den Pfiff und der kam einfach nicht. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Prozess gewesen, auch für die Nationalmannschaft, dass die Mädels sich da auch international weiterentwickeln. Ich meine, Bietigheim hat jetzt hier eine gute Truppe zusammen, die sich auf internationalem Parkett dieses Jahr auch glänzend gezeigt haben. Und diese Erfahrungen nehmen die Spielerinnen natürlich mit in die Nationalmannschaft, und davon profitiert natürlich auch das gesamte Team.
Genau, absolut. Wir machen jetzt eine kleine kurze Pause und kommen mal zurück, wollen natürlich jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen, ja, auf den Blick aufs Sportliche, natürlich auch den Blick werfen auf die Gruppe, auf die Favoriten, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich weiter den Blick werfen auf das Olympische Frauenturnier mit Laura Steinbach. Und Laura, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, die deutsche Mannschaft. Wie war denn dein Eindruck bei diesen ersten drei Testspielen? Ich meine, das Spiel gegen Brasilien war mit Sicherheit nicht so gut, aber ich fand in den beiden Spielen danach hat sich die Mannschaft doch immens gesteigert, war mein Eindruck. Wie war es bei dir?
Ja, aber also sicherlich auch das Spiel gegen Brasilien hat den Mädels weitergeholfen. Es ist auch... erlebe ich ja jetzt auch an Trainerseite, an Ikas Seite, wenn man dann so ein Vorbereitungsspiel hat, mit dem man so gar nicht zufrieden ist als Trainer, aber auch die Spieler nicht zufrieden sind. Das bringt einem natürlich trotzdem auch in der Vorbereitung immens viel, dass der Fokus wieder gefunden wird, dass nochmal an den Stellschrauben gedreht wird. Und da hat sicherlich auch das Spiel von gegen Brasilien den Mädels weitergeholfen und ja, hat man am Ende ja auch gesehen, die letzten Spiele, auch gerade das gegen Ungarn, war ja dann wirklich ein Top-Spiel.
Ja, definitiv, und gerade auch, weil du das Ungarn-Spieler doch ansprichst, ich meine, das war ja auch mit Sicherheit ein bisschen auf und ab oder so, aber ich finde halt einfach diese, was es mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, einfach diese mentale Stärke, die diese Mannschaft hat entwickelt, dass sie, obwohl es jetzt nicht alles einwandfrei verläuft, sie trotzdem sich immer reinfighten und halt einfach nicht aufsteckt. Und das warst du ja auch dann gemerkt in diesen letzten 5 Minuten, glaube ich, in dieser Partie gegen Ungarn, wo sie unheimlich sich reingefightet haben, wo sie einfach gesagt haben, okay, wir wollen diese Partie unbedingt gewinnen. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber sie wollten unbedingt gewinnen. Merkst du da auch so eine Weiterentwicklung bei der Mannschaft, dass sie einfach jetzt, ich will sagen, vielleicht auch einfach selbstbewusster ist, einfach zu sagen, okay, hey, auch wenn wir nicht gut spielen, können wir solche Spiele immer noch gewinnen. Und das ist ja vielleicht auch so ein neues Selbstverständnis, was diese Mannschaft ja vielleicht so ein bisschen auch gefehlt hat in den letzten Jahren.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, da sind die Mädels wirklich eng zusammengerückt und sicherlich, wie auch schon vorher erwähnt, hat Markus da auch seinen Anteil dran. Auch einfach, dass sie dann in solchen Situationen trotzdem weiter Lösungen finden und nicht so wild Halligalli was drauf los versuchen, sondern da steht auch ein Plan dahinter und das ist auch total gut zu erkennen und das freut mich total zu sehen.
Wer sind denn für dich so die Schlüsselspielerinnen, auf die es ja wichtig ankommen wird? Sind es die drei großen Namen? Hört sich jetzt mal so ein bisschen blöd an, um nicht einander zu nicht also dass wir es nicht respektieren, dass die anderen auch gut sind, aber die drei großen Namen sind hier immer Xenia Smits, Emily Bölk und natürlich auch Alina Greisel. Sind die drei, die dann auch im Angriff vorweggehen müssen, die Mannschaft führen müssen und Top-Leistung zeigen müssen, wenn man, keine Ahnung, Richtung Viertelfinale, Halbfinale gehen möchte? Braucht es sie an absoluter Topform, damit Deutschland weit kommt? Oder meinst du, dass auch wenn die mal einen schlechteren Tag haben, kann die Mannschaft das auffangen?
Ich bin mir sicher tatsächlich, dass die Mannschaft das auffangen kann und ich bin mir auch sicher, dass nicht alle drei am gleichen Tag einen schlechten Tag haben werden. Also, dass auch die untereinander sich das auffangen. Wir haben super Torhüterinnen im Tor. Ich glaube, das war auch eine schwere Entscheidung da, wer die Nominierung bekommt tatsächlich und das Turnier spielt. Aber auch die Kreisläuferinnen sind stark drauf. Rückraum rechts haben wir jetzt auch gut nachbesetzt. Also ich finde, dass man das gar nicht so auf die drei festmachen soll. Klar sind es die auch nach außen hin so ein bisschen die Captain-Rolle übernehmen. Aber ich glaube, das, was das Team stark macht, ist einfach diese Gemeinsamkeit und auch alleine, dass es nicht den einen Captain gibt, sondern dass sich die beiden die Rolle teilen, ist schon für mich auch schon so ein Zeichen, dass es wird auf mehreren Schultern verteilt und ja, das ganze Team versucht, das Beste dafür zu geben, dass am Ende ja das Beste dabei rauskommt.
Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, da gehe ich auch ganz, ganz stark davon aus. Ich war auch da in Stuttgart und ich habe es bei allen so gemerkt, dass so diese Lust auf Olympia einfach so da ist. Sie alle wollen halt zeigen, okay, wir wollen nicht nur dabei sein, so das olympische Motto, sondern wir wollen halt auch zeigen, dass wir halt auch mit den besten Teams mithalten können. Da werden wir gleich ein bisschen drauf schauen, wenn wir auf die Gruppe gucken. Aber natürlich, gerade auch, weil du ja selbst erwähnt hattest, wir haben ja jetzt auch mit Viola Leuchter und auch mit Annika Lott zwei Spielerinnen mit dabei, die ja verletzungsbedingt lange ausgefallen sind, wie ja bei Leuchter der Fall gewesen ist, bevor sie dann 4 Spieltage vor Schluss wieder zurückgekommen ist. Annika Lott hat in der letzten Phase nicht komplett durchspielen können aufgrund der Verletzung. Wie wichtig ist es dann auch jetzt für den Kopf gewesen, zu wissen, okay, es läuft gut und du hast das Gefühl, okay, ich komme meinen 100% langsam näher. Ist das gerade auch für den Kopf wichtig gewesen, dass die auch viel Spielzeit bekommen haben?
Ja, mit Sicherheit ist das auf jeden Fall wichtig, aber auch da muss ich sagen, also wer diese Chance hat, dabei zu sein, der klemmt sich den Kopf unter den Arm und da springst du auch mal über die eine oder die zweite Schmerzschwelle. Also ich erinnere mich tatsächlich auch noch, ich habe gegen Russland damals im Spiel gegen Russland bei Olympia so einen Brett gegens Gesicht bekommen, dass es sofort die Lippe angeschwollen ist. Und der Doc kam dann aufs Feld gerannt und meinte, boah, nee, Laura, du musst kurz raus. Und ich habe den angebrüllt. Ich so, nichts da, ich muss nicht raus, ich spiele weiter. Also da lernt dein Körper nochmal andere Grenzen kennen. Und klar, aber im Vorfeld auf die Vorbereitung ist es natürlich wichtig, dass du dich sicher fühlst und dass du Spielpraxis bekommst und einfach gut vorbereitet ins Turnier gehst. Aber ja, auch das ist sicherlich bei jedem Turnier, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft so, aber wie gesagt, das i-Tüpfelchen, das letzte Quäntchen, komm, ich spring nochmal über die letzte Schmerzhürde, gibt dir tatsächlich einfach dieses Event, das vor dir steht.
Ja, definitiv. Also das glaube ich mit Sicherheit auch. Da wird dann gerne mal eher dann auch auf die Zähne gebissen, um halt unbedingt sowas zu erleben. Denn wer weiß, wann sowas noch wiederkommt, ob man sich in 4 Jahren wieder qualifizieren kann. Ja. Das ist ja doch schon durchaus nicht immer ganz so einfach. Die deutsche Mannschaft hat es geschafft mit wirklich einer guten Leistung bei Olympia-Qualifikation. Wir erinnern uns da gerne zurück in das Turnier in Ulm, wo sie wirklich tolle Leistung gezeigt hat. Haben jetzt mit Slowenien einen Gegner in der Gruppe, mit dem man nochmal wiedersehen wird, wie auch in der Qualifikation. Wenn du dir die Gruppe anguckst jetzt, Laura, ich meine, mit Norwegen, Schweden, Dänemark sind wahrscheinlich die ersten 3 Plätze weg. Also da kann es wahrscheinlich für die deutsche Mannschaft nur um Platz 4 gehen oder kann sie es vielleicht sogar schaffen, einen der 3 großen Teams zu ärgern?
Ja, ich bin immer für Überraschungen offen. Also wir wurden damals leider ins Negative überrascht. Also du hast jetzt leider Südkorea gar nicht erwähnt. Wir haben in Peking damals mit 30-20 gegen Südkorea verloren und damit hatte auch keiner gerechnet. Und also da bei Dänemark, Norwegen und Schweden wissen die Mädels, was sie erwartet und auf welchen Handball sie sich einstellen können. Und das ist ganz gut, dass es der skandinavische Stil bei allen 3 Mannschaften ähnlich ist. Da können sie sich gut drauf einstellen. Aber dann kommt halt eben so ein Gegner, der einen ganz anderen Style hat, Handball zu spielen. Und ich hoffe, dass sie auch da gut vorbereitet sind und nicht den das nicht auf die leichte Schulter nehmen werden und sich da nicht so böse überraschen lassen wie wir. Und mit Slowenien, den Gegner kennen sie auch aus der Vorbereitung, aus dem Turnier. Von dem her gibt's da sicherlich auch viel Material für und da kann man sich sicherlich auch besser drauf einstellen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das ist mit Sicherheit das Schwierigste oder das schwierige Auftakt mit Sicherheit mit Südkorea, weil du einfach natürlich nicht so genau weißt, was auf dich zukommt. Wie gesagt, kann vom Vorteil sein, kann auch nicht vom Vorteil sein. Wir haben es ja gesehen bei der deutschen Mannschaft, bei den Männern, die ja gegen Japan gespielt haben, wo alle gesagt haben, also mit so einem Tempo haben die überhaupt nicht mit gerechnet. Die haben es trotzdem gut gemacht, weil sie auch ähnlich mit einem ähnlichen Tempo auch gegen die Japaner reagiert haben und es da sich offensiv da wirklich sehr, sehr viele Chancen genutzt haben. Und deswegen ist für die deutsche Mannschaft mit Sicherheit eine Umstellung, wo sie halt einfach unheimlich handlungsschnell wahrscheinlich sein müssen, weil Südkorea so einen ähnlichen Spiel, einen ähnlichen Stil ja auch spielt, wie es ja halt auch in dem Fall jetzt die Japaner ja sind. Kleine, wendige Spieler, das ist ja mit Sicherheit eine Riesenumstellung immer.
Genau, ja.
Deswegen, aber was glaubst du, Karo-Runde ist es schon Pflicht dann für dich, dass man das auf jeden Fall schaffen muss? Und was kann man dann wirklich vielleicht Platz 2, Platz 3 vielleicht anvisieren oder wird das einfach, muss man ja mal schauen, wie man dann reinkommt, weil wie gesagt, Südkorea, ein einfacher Auftakt, danach hast du Schweden, wo du vielleicht dann schon wirklich dann um einen dritten Platz, zweiten Platz spielen kannst vielleicht.
Aber es heißt Pflicht. Also wie gesagt, bei Olympia ist ein super hartes Turnier. Es sind nur 12 Mannschaften qualifiziert. Du spielst direkt die ersten Gruppenspiele, die ersten 5 Spiele spielst du direkt gegen Do or Die. Also da gibt's kein Pardon. Und wenn du dann am Ende punktgleich bis 10. direkte Vergleich. Also da kann man jetzt, glaube ich, würde man der Mannschaft sehr viel aufhalten, zu sagen, hey, zweiter, dritter wäre schon ganz gut in der Gruppe. Ich denke mal, dass sie sich selber den Druck, wahrscheinlich den größten Druck selbst machen werden und ein sehr ambitioniertes Ziel haben werden, mannschaftsintern. Das ist auch gut so. Aber wie gesagt, wir sind damals böse überrascht worden und ich hoffe, dass sie sich da den Fokus halten können, von Spiel zu denken und wirklich zu sagen, hey, das nächste ist wieder ein Do or Die und wir müssen in jedem Spiel alle zwei Tage einfach alles reinschmeißen.
Definitiv, und das ist ja auch schon, wie gesagt, also klar, man ist ja vom Handball also auch definitiv gewohnt, innerhalb von zwei Spielen sowas zu haben, was natürlich jetzt nochmal was komplett anderes, wenn du halt einfach dann auch Spiele dann teilweise um 9 Uhr morgens halt hast, was dann mit sie halt auch nochmal eine komplette Umstellung ja einfach ist. Die deutsche Mannschaft hat es ja auch gegen Slowenien um 9 Uhr, wo sie ran müssen. Das ist ja auch eine sehr, 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 sehr ungewohnte Zeit. Wie kriegt man das hin, dass man da auch da 100% ist, weil normalerweise spielst du dann eher ja nachmittags oder abends.
Ja, richtig. Also das ist wird sicherlich interessant sein. Ich bin auch gespannt, wie die Stimmung um 9 Uhr in der Halle sein wird, weil das, finde ich, dann macht dann eher so einen Charakter von Trainingsspiel, wenn dann auch noch keine Zuschauer in der Halle sind. Also ich hoffe, dass die Spiele auch um 9 Uhr schon einigermaßen besucht werden, weil sonst ist es echt schwierig, da den Schalter umzulegen. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, jeder weiß, sobald er die Halle betritt, um was es geht. Da sind natürlich äußere Einflüsse. Auch das ist ein äußerer Einfluss, wenn die Halle leer ist um 9 Uhr morgens und du ja eigentlich mitten in der Nacht tatsächlich aufstehen solltest, um die Spielvorbereitung und die Aktivierung zu beginnen und das Frühstück rechtzeitig zu beginnen. Das ist natürlich was anderes, ja.
Das Gute ist zumindest mal zwei.
Bin ich gespannt, wie sie damit umgehen.
Ja, das bin ich auch sehr gespannt. Also das Gute ist zumindest, dass die zwei Tage vorher um 14 Uhr spielen. Also von daher kann man das ja so ein bisschen in der Art schon mal simulieren, beziehungsweise heißt halt nicht, wo du dann jetzt, wie jetzt die Deutschen ja bei den Männern zum Beispiel ist, wo sie ja das erste Spiel um 19 Uhr haben, das zweite Spiel um 9 Uhr, wo du ja doch da irgendwie so in einen sehr, sehr schwierigen Biorhythmus halt reinkommst. Das ist, glaube ich, mit Sicherheit sehr, sehr brutal für die Mannschaft. Bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgeht bei den Herren. Aber das, ich glaube, das ist dadurch, dass man halt dieses 14 Uhr, 9 Uhr hat, dann kann es vielleicht dann schon eher vielleicht so ein bisschen klappen. Wenn wir uns mal international anschauen, ich glaube, die größte Frage vielleicht, Laura, ist, schafft es Dine Oftedal bei ihren letzten Spielen für die norwegische Nationalmannschaft, sich endlich diesen verflixten Olympiatitel zu holen? Denn Norwegen ist ja eine der besten Nationen im Frauenhandball, aber dieser Olympiatitel, der fehlt ihnen noch irgendwie in den letzten Jahren.
Also ich hoffe natürlich nicht und ich hoffe natürlich, dass Deutschland den Titel holt. Das ist nichts gegen Stine, aber ich glaube, da wären alle mehr zufrieden mit und ich würde mich mehr mit meinen Mädels freuen. Nee, aber Spaß beiseite. Man muss natürlich auch sagen, dass Russland nicht mehr an den Spielen teilnimmt, hat sicherlich auch nochmal einen Faktor aufs ganze Turnier. Also Russland war ja bei Olympia immer eigentlich im Finale fast gesetzt. Das hat sicherlich auch nochmal einen Einfluss drauf. Und ich bin aber trotzdem gespannt, weil ich die Norweger nicht mehr ganz so dominant sehe, wie ich finde, dass sie es die letzten Jahre waren. Und ich bin gespannt, wie auf Norwegen, wie sie das Turnier spielen werden. Und ich hoffe einfach, dass alle fit bleiben und alle gesund bleiben und jeder einfach das Beste geben kann und bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende.
Ja, deren Auftaktprogramm mit Schweden und Dänemark ist natürlich auch direkt ein Brett natürlich. Also da musst du von Beginn an voll da sein. Nicht im Testspiel gegen Dänemark sahen sie ja überraschend stark aus. Das war die zweite Halbzeit, das war richtig, richtig gut, was sie dort gespielt haben, wo sie am Ende ja auch klar gewonnen haben und damit auch schon mal so ein erstes Ausrufezeichen gesetzt haben. Aber natürlich, klar, die Gruppe, wie gesagt, ist nicht einfach, ist vielleicht die schwierige von den Zweien. Wer sind denn sonst noch so Nationen, wo du denkst, okay, gut, da werden die auf jeden Fall mitspielen, wahrscheinlich wieder auch Frankreich, die ja als Titelverteidiger antreten und gerade daheim mit Sicherheit nochmal extra Motivation ist, natürlich aber auch extra Druck, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, also wie gesagt, gerade Norwegen war oder ist sonst auch so eine Mannschaft, die sich bei Europa- oder Weltmeisterschaften schon immer mal so im ersten Spiel so ein Patzer erlaubt hat. Das dann aber ja, für Norwegen völlig in Ordnung war, weil man da ja auch noch die Chance hat, dann im weiteren Verlauf ja, um den Titel zu kämpfen. Diesen Patzer dürfen sie sich in dem Olympiaturnier natürlich nicht erlauben. Da bin ich gespannt, aber ja, du hast es angesprochen. Also ich sehe auch ganz klar Frankreich als ganz oben mit dabei, als Mitfavorit. Die haben eine super starke Truppe, die sind ja auch körperlich, die Fitness, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist schon, finde ich, nochmal ein extra Niveau. Und du hast auch gesagt, ich bin gespannt, ob sie mit dem eigenen Druck im eigenen Land umgehen können, aber auch Frankreich hat über die Jahre hinweg gezeigt, ja, dass sie da oben hingehören und haben Erfahrung, auch Erfahrung zu gewinnen und Erfahrung zu siegen. Also da bin ich gespannt, wie sie sich im Turnierverlauf auch zeigen werden.
Ja, ich finde sowieso diese Gruppe B unheimlich spannend, mit Ungarn, die Niederlande, Spanien, Brasilien, Angola. Also ich glaube, da wird es, glaube ich, viele, ich weiß nicht, wie du dein Eindruck, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird viele spannende Duelle einfach geben, weil so natürlich klar, von den vergangenen Jahren wird mit Sicherheit so Niederlande, Spanien, Brasilien vielleicht um Platz 2, 3, 4 spielen, aber Ungarn und Angola darfst du halt einfach auch nicht vergessen, weil die sich ja auch enorm verbessert haben in den letzten Jahren. Gerade auch Ungarn hat mir echt gut gefallen gegen Deutschland.
Ja, finde ich auch. Also und Ungarn kommt natürlich auch zugute, dass sie jetzt mehrere Spielerinnen haben, die auch ja auf Vereinsebene jeweils international in der Champions League jedes Jahr antreten. Und das merkt man natürlich dann auch in der Entwicklung. Es sind auch viele Junge dabei, die ja schon auch zeigen, wo es lang geht. Also von dem her, auch, wie gesagt, du sagst es, die zweite Gruppe, auch Spanien ist immer mal wieder für eine Überraschung gut, gerade auch bei Olympia. Und da bin ich gespannt, auch Angola, da hat jetzt der spanische Trainer die Mannschaft übernommen. Auch da bin ich gespannt. Angola hat auch nochmal einen ganz anderen Spielstil, einen ganz anderen Fitnesslevel, die mit aufs Feld bringen. Ja, da können wir uns sicherlich auf ein spannendes Turnier freuen.
Ich denke auch gerade Spanien hat, glaube ich, nochmal richtig viel Wut im Bauch, nachdem sie ja bei der WM ja in der Hauptrunde ausgeschieden sind als Vierter. Und ich glaube, da wollen sie nochmal, ich glaube, mit mächtig Wut nochmal beweisen, dass das nur ein Ausrutscher gewesen ist. Das darf man, glaube ich, bei so einer Nation, ähnlich wie bei den Männern, auch nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, dann nochmal viel, viel Stolz, der damit reinkommt, wo man zeigen will, okay, das war nur Ausrutscher und das können wir deutlich besser.
Ja, oder wir haben uns ein bisschen geschont am Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, damit wir fit sind im Sommer. Also da Achtung, ne, sage ich auch.
Genau, das ist, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ich bin auch sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ist natürlich ein bisschen schade vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura, dass die Vorrunde in Paris ist und die Hauptrunde in Lille oder beziehungsweise die K.O.-Phase dann ja in Lille. Ist das aus Sportler-Sicht schade, dass du halt hier nicht die ganze Zeit in Paris bist oder ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil dann in Lille dann wirklich mehr voller Fokus auf den Sport ist und du halt nicht abgelenkt werden kannst von irgendwelchen prominenten Sportlern, die da durchs olympische Dorf laufen?
Ja, ich finde es schade, weil es verliert diesen Charakter, also diesen Olympiacharakter, finde ich. Ich fand es auch immer für die Fußballfrauen schade, dass die meistens wo ganz anders untergebracht sind, weil sie einfach ja dann so ein Gefühl, du so ein Gefühl bekommst, wie ja, ist halt dann so wie bei einer WM, ne? Mhm. Klar hast du dann einen ganz anderen Fokus, aber auch das ist, finde ich, gehört ja zu diesem Turnier dazu, dass man, wie wir anfangs besprochen haben, mit diesen ganzen äußeren Umständen, ich meine, das hat ja jedes Team, es gibt ja nicht, dass Norwegen außerhalb vom Dorf wohnt und hier jedes Spiel anreist, sondern das hat ja jede Mannschaft hat ja die gleichen Voraussetzungen und ja, da finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass dann nicht das ganze Turnier auch an Ort und Stelle gespielt wird, ja. Weil, also auch das war natürlich, wenn du zurückkommst ins Dorf nach deinem Spiel und ja, dann am nächsten Tag so ein bisschen Regeneration hast, dann gehst du da entweder eine kleine Runde joggen oder triffst da im Kraftraum nochmal jemanden und dann kommt vielleicht gerade jemand zurück, der schon den ersten Titel gewonnen hat und da wird schon die erste Medaille dann kurz angestimmt und gefeiert. Das bekommt man dann halt auch alles irgendwie gar nicht mehr so mit und auch das waren tolle Momente, wenn man dann, ja, dann irgendwie ein Sportler zurückkam und man gehört hat, hey, Deutschland hat eine Medaille gewonnen, und freut man sich natürlich mit. Und ja, ob das jetzt die mega Ablenkung ist oder nicht, aber das pusht einen natürlich auch nochmal zu sagen, hey, die haben es jetzt geschafft hier mit einer Medaille, und jetzt, das will ich auch haben, und jetzt geht man nochmal alles so. Ja, das geht leider ein bisschen verloren.
Genau, aber ich meine, dann immerhin vor 27.000 Leuten zu spielen, wird natürlich auch mit Sicherheit für viele Spielerinnen noch eine Riesenerfahrung sein, auch eine Umstellung zu sein. Deswegen, ja, wir sind mal sehr gespannt, wie sich die deutsche Mannschaft schlagen wird, wie das Olympische Frauenturnier verlaufen wird. Ja, auch ganz wichtig, es beginnt schon am Donnerstag, also am Tag vor den Olympischen Spielen. Du hast es schon gerade kurz erwähnt gehabt. Also von daher, wenn ihr Frauenhandball gucken wollt, müsst ihr euch heute am 25. ganz fett anmarkieren, dass die deutsche Mannschaft dort nämlich spielen wird. Wie gesagt, gegen Südkorea, 16 Uhr, Eurosport überträgt, glaube ich, sogar MTV. Also von daher unbedingt einschalten, den Frauen folgen, uns am Podcast auf jeden Fall natürlich auch folgen, bei ja, dem Podcatcher eurer Wahl natürlich, uns gerne empfehlen, euren Kollegen, euren Freunden. Und natürlich während Olympia werden wir natürlich auch immer wieder live mit, oder ja, darüber berichten, über die Spiele. Natürlich in der zweiten Woche muss man mal schauen, weil ich dann ja selbst in Paris sein werde. Aber auf jeden Fall solltet ihr unserem Podcast folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mit Herrn Anwurf findet ihr uns jeweils. Und dann schauen wir mal, was die deutschen Mannschaften dort bei Olympischen Spielen reißen werden. Ob es da vielleicht sogar zu einem Medaillencoup reicht. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und dann erstmal natürlich nochmal, Laura, ganz vielen Dank für deine Zeit hier heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ganz viel Spaß auch dir natürlich vor Ort. Und ja, auch allen Zuhörern, weil wenn es jetzt Olympia losgeht, dann ist bei uns der Fernseher auf ja, gefühlt Dauerschleife an. Also ganz viel Spaß allen, die Spiele zu verfolgen.
Ja, muss ja auch, glaube ich, bei Olympischen Spielen sein. Da darf auch der Fernseher mal in 2 Wochen heiß laufen. Super. Und wir hören uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.